Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. 12 Points für Europa. Der Medienzirkus ESC macht wieder Halt in Deutschland.
Psychologie für Influencer, nach welchen Mechanismen eine Branche tickt.
Männermedien für den Vatertag, das Köpfequiz.
Ah, wer da wohl gewinnt, Herr Peller. Frageverbot für Bild, das plötzliche Ende einer AfD-Pressekonferenz.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute vom Vorstand der Brandenburger Landespressekonferenz. Dort gab es in dieser Woche einen Eklat, als die AfD-Fraktion im Landtag von Brandenburg bei einer Pressekonferenz keine Fragen der Bild zulassen wollte. Aus Protest verließen alle Journalisten gesammelt den Raum. Die Landespressekonferenz kritisierte die AfD daraufhin in einer offiziellen Stellungnahme. Zitat: Das ist ein schwerwiegender Eingriff in die Pressefreiheit und absolut inakzeptabel. So sehr eine Moderation einer Pressekonferenz zulässig und im Interesse aller anwesenden Kollegen zuweilen auch notwendig ist, so wenig ist es möglich, bereits zu Beginn Journalisten das Fragerecht zu entziehen.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Das war echte Solidarität unter Journalisten. Klasse! Das sind jetzt nicht meine Worte, sondern die von DJV-Sprecher Hendrik Zörner. Und natürlich hat er damit auch irgendwie recht. Schließlich hätten die Kollegen der anderen Medien ja auch einfach da bleiben können, sind sie aber nicht. Und so war es doch ein klares Signal an die AfD. Trotzdem bleibt es am Ende dann doch nichts weiter als ein symbolischer Akt, der nichts verändern wird. Im Gegenteil befürchte ich, die AfD und ihr ideologisches Umfeld, die werden sich in ihrer negativen Meinung über die verschwörerischen deutschen Medien wieder einmal bekräftigt fühlen. Insofern war es am Ende wohl doch ein Punktsieg für die AfD, die ihren Anhängern jedenfalls demonstrieren konnte, dass sie es mit ihrer Kampfansage an das Establishment ernst meint. Hätten die Journalisten also doch bleiben sollen? Die Antwort ist klar: Nein.
Deutschlandfunk Nova.
Zu den Traditionen des Medienzirkuses gehören auch diese drei Buchstaben: E, S und C.
Ihr mögt jetzt vielleicht, wie wir sagen, ja, ist es denn schon wieder soweit? Ja. Schon am Samstag, da steigt der Eurovision Song Contest. Ganz ehrlich, ich habe das in diesem Jahr fast komplett verpennt.
Ja, muss ich sagen, ging mir auch ähnlich. Dabei haben wir die letzten Jahre uns doch echt immer zusammen mit euch an dieser Stelle mit dem Medienphänomen beschäftigt. Bleibt der ESC in diesem Jahr eher so ein bisschen unter sich? Nicht, dass Herr Pähler noch spontan hin muss, um für Deutschland zu singen.
Also es ist ja, glaube ich, das weiß ich, fast so schlimm. Es singt nämlich ein Rothaariger. Also so wie, das ist ja so ähnlich wie
auch
ich. Also
die Sanderfarben, oder?
Ja, ich glaube ein bisschen heller. Außer Haarfarben von Sängern, was weißt du über den diesjährigen Wettbewerb?
Ich weiß, dass Barbara Schöneberger die Punkte für bzw. aus Deutschland im Finale präsentieren wird.
Ja gut, das hat sie dir bestimmt letztens exklusiv verraten, weil das auch ganz neu ist. Aber was ich auch noch weiß, letztes Jahr hat ja Portugal gewonnen. Das heißt, dieses Jahr ist dann also ESC in Portugal, also in Lissabon. Mhm. Da ist aber jetzt auch schon der Punkt, wo es bei mir echt aufhört. Also ich glaube, es ist wirklich Zeit, dass wir jetzt mit Blick auf Samstag schnell noch einen Crashkurs machen.
Auch schon neuer Interesse, wenn ihr euch dann wieder mit Freunden zusammenhockt und sagt so, hey, wir gucken das mal zusammen. Man muss ja auch was zum drüber reden haben, ne? Und das machen wir auch wieder mit unserem ESC-Professor, nenne ich ihn mal, den Schauspieler und Autor des Buchs. Ich mach da mal weiter, Georg Oecker. In den letzten Jahren hat er ja Herr Pähler und mich hier in Sachen Eurovision Song Contest hier bei Deutschland Nova perfekt gecoacht, fit gemacht und jetzt bekommen wir den Crashkurs 2018 von ihm. Guten Abend, Georg Oecker.
Guten Abend, ihr zwei.
Ja, sind Herr Pähler und ich Sonderfälle in diesem Jahr oder geht es vielen so, dass der ESC irgendwie jetzt nicht so im Mainstream präsent ist?
Ich glaube, dieses Jahr geht es vielen so. Das hat nicht so richtig viel Schlagzeilen gemacht. Was vielleicht auch daran liegt, dass Deutschland in den letzten Jahren extrem mau abgeschnitten hat und man so ein bisschen enttäuscht ist. Aber es gibt auch nicht so allzu oft so einen Riesenhype wie bei Gildehorn oder bei Lena. Das kommt im Prinzip auch nur alle 10 Jahre vor. Aber
die sind ja schon bald rum.
Schöner Samstag.
Das heißt also, wenn du sagst, schöner Samstag, wie würdest du den Jahrgang 2018 beschreiben?
Ich finde es ein ganz guter Jahrgang. Erstaunlich unterschiedliche Musikrichtungen, was vielleicht auch daran liegt, dass letztes Jahr und vorletztes Jahr Balladen gewonnen haben, die sehr speziell waren, die ungewöhnlich waren, auch für den Song Contest. Dadurch trauen sich andere Länder auch verschiedene Musikstile da auszuprobieren. Es gibt Jazz, es gibt Ethno, es gibt Pop, es gibt Trash, es gibt Ernsthaft, es gibt sogar eine Opernsängerin. Also es geht quer durch alle Genres und ich finde es ganz interessant.
Also jetzt hätten wir gerne einen Crashkurs von dir. Wenn du uns in 30 Sekunden den ESC 2018 erklären müsstest, wie würdest du es machen?
Folgendermaßen, es sind dieses Jahr 43 Länder am Start, was Rekord ist. Und es gibt zwei Semifinals, eins gab es am Dienstag, das zweite kommt heute um 21 Uhr, kann man live gucken bei One, also bei dem Spartensender One im Fernsehen. Da werden auch nochmal 10 Songs qualifizieren sich, dadurch sind 26 übrig am Samstag. Morgen gibt es erst die Startreihenfolge, für Deutschland singt Michael Schulte irgendwo in der ersten Hälfte und ich glaube, es wird ein großes Event.
Wenn wir dann jetzt morgen auf die 26er Liste schauen, die Samstag starten, wer glaubst du von denen wird gewinnen in diesem Jahr?
Ich glaube Zypern. Die haben eine sehr, sehr spektakuläre Nummer. Die war jetzt schon im ersten Semifinale zu sehen. Das hat so Beyoncé-Qualitäten. Das ist Eleni Forera, ein Superstar in Griechenland. Die wollte immer für Griechenland singen, aber die haben sie nicht genommen. Da hat sie gesagt, okay, mach ich mal Zypern. Die hat einen sehr schönen Song, also man kann auch sagen Europop, Eurotrash, je nachdem, aber auch mit Ethno-Einschlag. Und die ist eine spektakuläre Performerin. Das sieht richtig klasse aus. Also wenn man jetzt live sieht, ist es noch viel besser, als wenn man nur den Song hört. Und ich glaube, Zypern ist ein Favorit und vielleicht sogar noch Norwegen, Frankreich und Israel.
Jetzt hört sich aber, Deutschland ist jetzt das Gegenteil davon, nach deiner Beschreibung.
Deutschland wird nicht gewinnen, das kann man schon mal sagen, aber Deutschland wird viel besser abschneiden als in den letzten Jahren. Also ich glaube, es wird irgendwo so Platz 14, 15 sowas werden und das ist dann schon die beste Platzierung seit 6 Jahren immerhin. Wir müssen mal kleine Brötchen backen.
Den deutschen Künstler hat man ja auch nicht so wirklich präsent. Ne? Ich habe jetzt ja schon hier so ein bisschen rote Haare. Aller Weltsnamen?
Ja, wobei wenn ich mit jüngeren Leuten spreche, die kennen den alle, weil der ein YouTube-Star ist und weil er bei The Voice mitgemacht hat.
Herr Peller, hörst du, wie wir hier als alt tituliert werden von unserem Gast?
Also und das auch noch von Herrn Öcker.
Das Tolle ist, Eurovision-Fans wissen, dass Michael Schulte für Deutschland singt, aber wussten vorher nicht, wer Michael Schulte ist. Die Jüngeren wissen nicht, dass Michael Schulte am Samstag für Deutschland singt, aber die wissen, wer Michael Schulte ist. Das muss man jetzt irgendwie zusammenbringen. Aber ich habe ganz viel von jüngeren Leuten gehört, die kennen den aus dem Netz. Ja, das ist doch dem Team Locken, der hat doch Adele gecovert, der war doch bei The Voice, also die kennen den alle.
Was sind noch so Überraschungsländer, wo du sagst, so, boah, das ist echt cool?
Naja, wie gesagt, Zypern ist für mich eine große Überraschung. Die machen seit 1981 mit und waren noch nie unter den Top 4. Also das ist schon wirklich eine Überraschung. Litauen hat eine ganz tolle Ballade. Das würde ich mal sagen, sind Überraschungen. Der österreichische Song ist richtig toll. Der macht echt was her. Und heute bin ich sehr gespannt auf Ungarn. Die haben eine Rocknummer, eine richtig heavy Rocknummer auf Ungarisch. Die glaube ich, macht ordentlich was her.
Vielleicht jetzt direkt mal eingehakt beim Thema Ungarn. Jetzt will ich das gar nicht überpolitisieren, aber wenn man mal so schaut, welche Länder da zusammenkommen und wie die verschiedenen Konfliktlinien momentan in der Welt und insbesondere auch in Europa auch so laufen, ist das da nicht eigentlich so, dass das möglicherweise ein viel politischeres Klima auch beim ESC werden könnte? Oder ist das doch einfach zu viel Erwartungshaltung an eine riesen Unterhaltungsshow?
Naja, das ist unterschwellig, läuft es natürlich immer mit. Dieses Jahr haben wir zum Beispiel die russische Sängerin, die in einem Rollstuhl sitzt, die letztes Jahr eigentlich teilnehmen sollte, aber nicht in die Ukraine einreisen durfte. Die macht dann dieses Jahr mit, die kann man heute Abend auch sehen. Das war natürlich ein Riesenpolitikum, das gab es noch nie, dass eine Teilnehmerin nicht einreisen darf. Jetzt darf sie halt, wir werden sehen. Natürlich gibt es unterschwellig immer so Sachen, aber der Song Contest, und das ist das Schöne, ist schon auch sehr viel mehr miteinander. Wenn man auch so sieht, die haben ja jetzt 2 Wochen geprobt, da sind Partys und Veranstaltungen, da ist schon viel mehr eine Stimmung eines kollektiven europäischen Gedankens. Und das finde ich auch das Schöne daran. Also jenseits von Spaß und Trash ist das eben auch ein friedlicher Wettbewerb, ein lustiger Wettbewerb, wo es nicht um so wahnsinnig viel geht. Da kann man schon mal gucken. Allerdings gibt es auch so Länder, wo man immer Panik hat, dass die mal gewinnen und es dann nächstes Jahr veranstalten wollen. Wie zum Beispiel Weißrussland. Das ist ja nun die letzte Diktatur in Europa. Die sind Gott sei Dank mal wieder ausgeschieden. Da ist man immer sehr froh. Aber ansonsten würde ich es nicht überpolitisieren.
Wie ist denn so aus deiner Sicht der deutsche Vorentscheid gelaufen? Ist das Konzept der ARD jetzt besser oder schlechter als in den Vorjahren?
Es ist definitiv besser als in den Vorjahren, aber man muss einfach daran arbeiten, dass das ein besseres Image hat. Also es gibt Länder wie zum Beispiel in Norwegen, in Schweden, wo wirklich Stars mitmachen, die einfach sagen, das macht Freude, da sind gute Kollegen am Start. In Deutschland hat das immer noch so ein bisschen so ein komisches Image.
Wen würdest du da vielleicht gerne sehen? Welcher deutsche Star könnte das?
Da fällt mir doch ehrlich gesagt auch keiner ein. Das Problem ist, dass wir in Deutschland natürlich auch nicht so eine europäische Popkultur haben, wie zum Beispiel in Stockholm. Stockholm ist ja the Hot House, viel mehr noch als London. Wir haben in Deutschland, was Popkultur anbelangt, die auch sagen wir mal, massenkompatibel ist und über die Grenzen hinausgeht, haben wir so gut wie niemanden. Das müssen wir erst, glaube ich, über viele Jahre aufbauen. Es gibt ja nicht viele deutsche Pop-Acts, wo man sagt, die machen auch im Ausland was her.
Ich freue mich schon ja wenigstens, dass Barbara Schöneberger die Punkte vorliest.
Ah. Absolut, das ist immer ein Höhepunkt von der Reeperbahn.
Und sie wird im Regen stehen, oder? Diesmal glaube ich nicht.
Bitte?
Die letzten Jahre stand sie ja, glaube ich, jedes Mal im Regen, oder?
Ja, es ist eigentlich eine Tradition, wenn Barbara und ich vorher telefonieren, sage ich, Kinder, der Regen kommt, es ist wieder Song Contest. Und da heute es angefangen hat zu regnen, sage ich, ja, also eigentlich muss der Wind und der Regen quer kommen und Barbara ins Gesicht fliegen, dann ist Stimmung.
Du hast ein Buch gerade, ne? Ich mache da mal weiter, da geht es ja auch um ESC.
Da geht es auch darum, genau. Ich habe ein Buch geschrieben, ich mache dann mal weiter, heißt es. Es ist meine Autobiografie und ich versuche aber auch Zeitgeschichte wieder zu spiegeln. Ich erzähle von Höhen und Tiefen in meinem Leben und da kommt auch der Song Contest vor natürlich. Das ist ja auch ein Bestandteil. Also ich war jetzt viel auf Tour und habe das Buch promotet und alle wollen natürlich primär über Schicksalsschläge sprechen, über ja die extreme Achterbahnfahrt meines Lebens. Darüber rede ich auch gern, das kommt in dem Buch auch vor. Aber es kommen auch heitere Momente vor. Partys, Hedonismus, wilde Exzesse und natürlich gebührend der Eurovision Song Contest. Der ist auch in dem Buch.
Und deswegen freuen wir uns, dass du uns da auch wieder einen Crashkurs gegeben hast für die diesjährige Ausgabe. Georg Oecker, das ESC-Finale steigt Samstag bei 21 Uhr, gleich das Semifinale. Schönen Abend dir und viel Spaß am Samstag.
Ja, danke euch, danke.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Wir haben jetzt ein Thema für euch, da hat jeder eine Meinung zu. Influencer. Stichwort Bibis Beauty Palace, absurde Geldsummen, total unauffällig in die Kamera gehaltene Waschmittel. Was fällt dir zum Thema Influencer ein?
Also ich weiß auf jeden Fall, wenn ich heute nochmal 13 wäre, würde ich es meinen Freunden unter Berufswunsch ins Poesiealbum schreiben. Und das ist, glaube ich, ein anerkannter Ausbildungsberuf.
Influencer-Taylor. Bist du Influencer eigentlich?
Nein, ich glaube nicht. Also ich habe vorhin schon drüber nachgedacht, also dass überhaupt mein Name mit dem Wort Influencer in einem Satz fällt, ist schon sehr gewagt, glaube ich.
Aber ich glaube, wenn du jetzt sagen würdest, boah, ich starte jetzt voll durch, werde der große Taylor-Influencer. Die Zeiten sind vorbei, die Zeiten der Anarchie sind gegessen. Es ist mittlerweile eine hochprofessionelle Branche entstanden. Viele Vorurteile, die man da so vielleicht hat, die gelten nicht mehr unbedingt. Es gibt eine Studie, die zeigt jetzt, warum Influencer bei Konsumenten ankommen, wo ihre Grenzen liegen. Und das ist auch sehr spannend, denn Influencer werden ja auch immer mehr zum Gegenpol von klassischen Medien angeboten.
Ja, ob nun Comedy-Show, Wissensmagazin oder Fachzeitschrift, Influencer, die machen ja der klassischen Medienwelt in vielen Bereichen Konkurrenz. Statt die Werbebotschaften in Zeitschriften und Illustrierten zu platzieren, da lassen Marken ja die klassischen Medien im Grunde einfach links liegen und nutzen eben Influencer.
Der Erfolg der Influencer beim Kunden, der basiert da auf bestimmten psychologischen Mechanismen. Das hat eine Studie der Kommunikationsagentur USK mit dem Marktforschungsinstitut Concept M ergeben. Was das genau bedeutet, das klären wir jetzt mit Carsten Christian von der Agentur USK. Herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist.
Hallo, ich freue mich auch.
Ja, wir haben schon gerade gesagt, ja, jeder hat ja so eine Meinung zum Thema Influencer. Die Zeiten der Anarchie sind vorbei. Was würdest du denn sagen? Woran sieht man, dass einfach eine Professionalisierung stattgefunden hat?
Also wir bei Oliver Schrott Kommunikation beschäftigen uns schon lange mit dem Thema. Und man hat schon gesehen, in den Anfängen, wie du das auch gerade gesagt hast, ja, kann man schon sagen, es war ein bisschen anarchischer. Da waren die Anfragen, wenn man jemanden gut fand, mit dem man zusammenarbeiten wollte, das ging alles vielleicht noch ein bisschen schneller, ein bisschen mehr hands-on. Mittlerweile haben die meisten Influencer verstanden, was ihr Angebot ist und was ihre Qualität ist und haben ein Management davor. Also die wissen, wir sind ein Unternehmen und haben sich dementsprechend auch professionalisiert. Sprich, sie wissen, das sind ihre Qualitäten, sie wissen, sie müssen beraten und nicht nur tun, was man ihnen sagt und wissen, möchten dementsprechend auch mitsprechen. Auf der anderen Seite sehen die Agenturen das natürlich mittlerweile auch so. Also sie wissen, das ist ein Partner, mit dem wir zusammenarbeiten und zwar am besten auf Augenhöhe. Sie wissen aber auch, die Unternehmen wissen aber auch, was sie verlangen können und dass Qualität abgeliefert werden muss. Also es ist mittlerweile auf beiden Seiten klar, das ist ein ernstzunehmender Berufszweig. Und es wird nicht mehr so belächelt wie vielleicht noch vor ein paar Jahren, denn das war auch häufig noch der Fall.
Stichwort Klarheit und Belächeln. Also wie sehr können denn klassische Medien Influencer noch belächeln? Ich glaube gar nicht mehr. Also wie ist die Konkurrenzsituation da zwischen Influencern und klassischen Medienmarken?
Ja, ihr habt es ja gerade schon angesprochen. Influencer sind nicht einfach nur mehr, hey, hallo, ich bin XY, guckt nicht an, sondern und unterhalten nicht nur, sondern sie informieren auch, sie machen auch nachrichtliche Inhalte. Also sie bieten das ganze Spektrum an, das auch klassische Medien tun.
Ich sage manchmal, das sind fleischgewordene Illustrierte manchmal.
Genau, aber nicht nur die Illustrierten, auch die Fachzeitschriften und Tageszeitungen, also das ganze Spektrum. Und der Tag hat nur 24 Stunden. Wir verbringen immer mehr Zeit im Netz, vor allen Dingen die Jüngeren, aber ich denke, das trifft auch auf uns zu. Nicht, dass wir nicht jünger sind, aber ihr wisst, was ich meine. Und die Zeit, die wir im Netz verbringen.
Herr Brenner, wir haben es auch zu Notiz genommen, ne? Die Anmerkung.
Es zieht sich in roter Faden irgendwie durch diese Sendung, habe ich das Gefühl. Mhm.
Und die Zeit, die wir im Netz und mit Influencern verbringen, die verbringen wir natürlich nicht mit klassischen Medien. Und auch die Werbe, die Werbezeit kaufen oder Werbebudget vergeben, überlegen sich natürlich, okay, wo tue ich das hin? Und da sind Influencer natürlich Konkurrenz.
Bevor wir gleich mal ein bisschen in eure Studie einsteigen, ihr habt so, wenn man die so dann aufschlägt, sich mal digital durchblättert, wo man die runterladen kann, erklären wir auch noch später, gibt es so ein paar Zahlen, wie man das immer so schön macht, so große bunte Zahlen, wo so ein paar Fun Facts serviert werden. Zum Beispiel fand ich persönlich sehr interessant, dass ein Durchschnittspreis pro gesponserten Post, wenn der Influencer mehr als 1 Million Follower hat, bei 1.405 US-Dollar liegt. Hast du eine Lieblingszahl auf der Seite?
Was ich persönlich schön finde, das ist keine konkrete Zahl, aber ein Fakt ist, dass der meistgenutzte Hashtag Hashtag Love ist. Und ich finde das schön, weil das zeigt, dass dass die Inhalte meistens positiv sind. Also Influencer beschäftigen sich natürlich auch mit kritischen oder vielleicht auch negativen Themen, aber meistens geht es um was Schönes. Und das zeigt dieser Hashtag. Dann finde ich noch schön, da kommen wir später, glaube ich, auch noch drauf zu sprechen, weiß ich nicht, dass 87% der Konsumenten sich wünscht, dass Werbung oder Anzeigen gekennzeichnet werden. Also dass ganz klar ist, hier ist eine Kooperation.
Das ist auch Stichwort Glaubwürdigkeit da, ne?
Genau, richtig. Ja.
Dann lass uns doch vielleicht tatsächlich noch mal etwas tiefer jetzt auch einsteigen. Also was genau habt ihr bei eurem Studienprojekt auch mit den Marktforschern von Concept M angeschaut und analysiert und erhoben?
Wir wollten wissen, was ist es an Influencern, das die Menschen so interessiert? Warum hängen wir ihnen so an den Lippen? Warum verfolgen wir sie auch über einen längeren Zeitraum? Was tun sie mit uns und was sind die Grundlagen dafür, auf psychologische Sicht, dass sie das mit uns tun, bewusst oder unbewusst?
Und da gibt es zum Beispiel 6 Influencer-Typen, die ihr identifiziert habt. Wie sehen die aus?
Genau, das sind einmal die Stilinspiratoren. Das sind, wenn ich es jetzt kurz runterbrechen darf, zum klassisch Instagrammer oder Reiseblogger, die uns mitnehmen gedanklich, die uns schöne Welten zeigen, die uns inspirieren. Das
wärst du nicht so, Herr Peller, ne? Da können wir dich nicht einsortieren.
Lass kurz überlegen, nein, ich stimme zu.
Ich glaube, ich wüsste, wir kommen gleich noch
zum Typ.
Das sind, vielleicht seht ihr euch da schon mit Sicherheit, das sind die Entertainer oder Unterhalter, die genau das tun. Sie unterhalten uns, sie bieten uns Inhalte, die uns zum Lachen bringen, uns auch informieren, die uns unterhalten. Dann gibt es die Erklärer, die uns Dinge näher bringen, komplizierte Sachverhalte erläutern. Die Experten sind dann noch ein bisschen, das ist die vierte Kategorie, noch ein bisschen tiefer im Thema. Das sind oft Spezialthemen. Neurowissenschaft, sage ich jetzt mal.
Sind wir nicht, ne, Peter?
Wir sind ein Spezial...
Nein, kein Experten. Nicht tief im Thema, okay.
Dann gibt es die Coaches, oft im Bereich Fitness als Beispiel anzusiedeln, die uns motivieren, etwas zu tun und uns zeigen, wie wir das tun. Und dann gibt es die Missionare, die auch oft Spezialthemen haben und uns nicht zwingend von etwas überzeugen wollen, aber schon erläutern wollen, warum das ihre Weltansicht ist. Oft im Thema Food und spezielle Ernährung, so in dem Bereich.
So der Ex-Veggie-Blogger zum Beispiel könnte sowas sein.
Genau.
Herr Peller, das finde ich jetzt eine sehr interessante Clusterung.
Wo seht ihr euch?
Ja, nicht als Missionar, glaube ich, oder?
Also ich glaube, vielleicht so ein bisschen, ich finde so eine Mischung aus Erklärer und Unterhalter vielleicht.
Ja, denke auch.
Ja, mit viel Wohlwollen.
Also hätte ich auch gesagt, widerspreche ich nicht. Richtig?
Was ich ganz interessant finde, ist eigentlich auch, wenn man sich das mal anschaut, hier sieht man einmal so diese ganze Bandbreite von Influencern, also dass es eben nicht nur Bibi ist, die halt da ist oder so der Fitness-YouTuber. Was gibt's denn aber, glaubst du, von diesem ganzen Konstrukt, so wie ihr euch das angeschaut habt, habt ihr auch Grenzen festgestellt, wo man merkt, so, okay, das können dann Influencer vielleicht doch nicht leisten, was sich vielleicht manchmal Unternehmen wünschen?
Das sind keine Zauberer. Das muss man ganz klar sagen. Man drückt einem Influencer, jetzt ganz platt gesagt, kein Produkt in die Hand und erwartet, zwei Tage später haben sich die Abverkäufe verdoppelt. Kreativ gesehen sind aber keine Grenzen gesetzt. Wenn man das vernünftig aufzieht, eine Idee hat und den richtigen findet, und auch das dauert natürlich, Recherche dauert, sind einer kreativen Kampagne keine Grenzen gesetzt. Und sie können dabei drei Dinge tun. Das ist einmal die Reichweite für das eigene Produkt oder die eigene Marke erhöhen, das Image weiterleiten an die Zielgruppe der Influencer oder sogar verbessern und natürlich über Produkte sprechen, Produktvorteile weitergeben. Aber wie gesagt, man muss da realistisch dran gehen. Es sind keine Zauberer und es geht auch nicht darum, dass Influencer-Kommunikation jetzt alle anderen Maßnahmen ersetzt. Es ist eine Säule von vielen und diese Säule alleine ist kein Zaubermittel, das auf einmal.
Hat man ja manchmal so, da hatten wir irgendwie so, wenn Unternehmen einfach mal so das Wort Influencer aufgeschnappt haben, dann sagen sie so, wir machen jetzt auch Influencer und so, das ist dann okay, eher als Werkzeug sehen.
Genau, richtig, das ist ja gut, wenn man sich damit beschäftigt, aber realistisch da dran gehen, vernünftig da dran gehen und nicht denken, hey, hier, ich nehme jetzt das Beispiel mal auf, hier ist Baby, die hat Millionen von Followern, Baby, hier ist mein Produkt. Verkauf das mal.
Und dann Bohrmaschine, am besten Bohrmaschine ja, oder so.
Genau. Und dann am nächsten Tag erwarten, dass das passiert ist. Und vor allem sich dann wundern, wenn es in die Hose geht. Also.
Jetzt mal vielleicht jenseits dieser überzogenen Erwartungshaltung. Welche Dinge, die man oft über Influencer oder auch die Arbeit mit ihnen hört, stimmen denn gar nicht eurer Erkenntnis nach?
Dass sie unprofessionell sind, dass es alle Steven sind, dass sie alle Unsummen an Geld verlangen. Und dass sie keine Qualität abliefern. Das stimmt absolut nicht. Natürlich gibt es in jeder Branche schwarze Schafe. Aber wenn man vernünftig miteinander umgeht, und das heißt, das habe ich vorhin ja auch schon gesagt, auf Augenhöhe auch mit ihnen kommuniziert, wird man da positive Erfahrungen vor allen Dingen machen.
Was mit Medien, das persönliche Medienmagazin.
Wir reden heute über Influencer.
Gesundheit.
Danke.
Sorry.
Carsten Christian von der Agentur OSK ist weiter bei uns zu Gast und wir schauen jetzt einmal auf die psychologischen Mechanismen der Influencer-Welt. Zusammen mit Marktforschern habt ihr ja an einer Studie gearbeitet, darüber reden wir weiter. Und ihr habt das so ein bisschen geclustert, was ihr aus psychologischer Sicht dann herausgefunden habt. Was ist dabei herausgekommen?
Genau, wir haben vier psychologische Grundmechanismen geclustert. Auf Basis dessen wir versuchen zu erklären, warum Influencer so auf uns wirken, wie sie wirken. Und die eine davon, die erste ist Komplexität. Das bedeutet, die Welt ist komplexer geworden durch das Internet. Wir haben immer mehr Möglichkeiten, uns zu entfalten. Das ist natürlich eine Chance, aber auch Belastung zugleich. Mhm. Und als Resultat auf diese Komplexität suchen immer mehr Menschen auch Orientierung. Mhm. Und viele finden diese Orientierung bei Influencern.
Also das heißt zum Beispiel, ich bin jetzt ein junges Mädel, alles total aufregend und dann freue ich mich, wenn ich da meine Lieblingsinfluencerin habe, die mir immer sagt, was gerade angesagt ist zum Beispiel.
Genau, so in die Richtung. Vereinfacht gesagt, aber es stimmt auf jeden Fall. Der zweite Punkt ist Fragmentierung. Das bedeutet, dass Lebensentwürfe, wie sie vielleicht vor 100 oder 150 Jahren noch relativ klar war, heute natürlich nicht mehr so sind. Religion und die klassische Familie sind aufgeklustert worden. Also es gibt viel mehr Lebensentwürfe heutzutage. Das Individuum steht mehr im Vordergrund. Und in einer Gesellschaft voller Individuen wächst auch der Wunsch, dazuzugehören. Das Gemeinschaftsgefühl feiert Renaissance, Familie, beste Freunde, Buddykultur sind wieder en vogue. Und viele suchen diesen Buddy in ihrem Lieblingsinfluencer. Das ist der Punkt.
Und da stört es auch nicht, wenn dann da, ich sag mal, 1 Million andere Buddies sind, die auch glauben, das ist mein Buddy.
Nein, da kommen wir gleich noch.
Okay.
Genau, das stört absolut überhaupt nicht. Der dritte Punkt ist Perfektionismus. Uns wird ein Bild über die Medien vermittelt, Beachbody. wir müssen perfekt sein, wir müssen perfekte Köche sein, alles muss immer, immer toll.
Trifft ganz auf und zu, nicht wahr, Herr Pfeiler?
Also ich versuche ja beides zu verbinden, den ganzen Tag fressen und trotzdem geil aussehen. Naja.
Aber natürlich ist das ein enormer Druck, der auf uns lastet, sowohl beruflich als auch privat. Und weil die Suche nach dem perfekten Ich nicht zum Ziel führt, suchen wir das Authentische. Und viele denken oder viele sind der Meinung, Influencer sind sehr, sehr authentisch. Natürlich gibt es da, das muss man auch sagen, ein kleines Paradoxon, da natürlich auch viele Influencer, gerade die aus der Stilinspiration, die ich erwähnt habe, diesen perfekten Stil wiederum nach außen transportieren. Aber auf der anderen Seite sind sie auch sehr authentisch. Und der letzte Punkt ist die Entfremdung. Wie sage ich das? Wir erleben vieles nur noch sekundär. Also wir gucken uns viel einfach über Medien an und vieles nur noch übers Internet. Wir erleben, und das wissen alle von uns, wie der beste Freund beim Essen sitzt oder reist. Aber selber erleben wir das nicht mehr. Als Konsequenz daraus fühlen sich immer mehr Menschen entfremdet vom Alltag, der Politik, von der Leistungsgesellschaft und gehen auf Identitätssuche und wollen einer Gruppierung dazugehören. Und viele finden diese Gruppierung halt in den Foren, in den Kommentarspalten und in der Gruppe der Follower, ihres Lieblingsinfluencers.
Ich glaube, daraus ergibt sich schon, dass man besser versteht, warum das Prinzip Influencer so gut funktioniert. Wie habt ihr das rausgefunden? Also wie seid ihr da vorgegangen?
Wir haben es nennt sich morphologische Tiefeninterviews durchgeführt, sowohl mit Influencern als auch mit Konsumenten, mit Otto-Normalbürgern. Qualitativ, nicht quantitativ. Das heißt, es gibt Anhaltspunkte darauf, warum das so sein könnte. Es ist nicht repräsentativ, also wir haben nicht 5000 Leute befragt, sondern wir haben eine qualitative Studie durchgeführt und daraus dann halt die Ableitung gezogen.
Kann man eigentlich sagen, du hattest ja vorhin die verschiedenen Influencer-Typen auch nochmal beschrieben, dass aber doch die einen Typen einfach, wenn man jetzt mal rein auf die Reichweiten und Followerzahlen schaut, dass sie einfach viel mehr Menschen erreichen können, beispielsweise die Fashion-Insta-Girls oder auch die Fitness-Boys und die missionarischen Erklärer eher nicht so?
Wenn es um die Reichweite geht, könnte das sein, auch wenn ich da keine Ergebnisse direkt so habe, aber es ist auch egal, weil um Reichweite alleine geht es nicht. Und das ist auch wieder ein Punkt, der sich in der Professionalisierung der Branche gerade zeigt, auf Seiten der Unternehmen und Agenturen. Die Leute verstehen, natürlich ist Reichweite schön, wenn jemand, der passt, viele Leute erreicht. Aber das ist nicht das wichtigste Element. Und deswegen lässt sich Influencer-Marketing, viele verbinden es immer mit B2C-Kommunikation, rein klassischem Marketing. Es ist aber auch in der Kommunikation und in der PR einzusetzen, auch im B2B-Marketing, gerade die Erklärer. Und da kommt es nicht so drauf an, dass man Millionen von Leuten erreicht, sondern es kommt darauf an, dass man eine passende Zielgruppe, die sich für die Themen interessieren, erreicht. Und das können dann auch 10.000 sein, wenn es die 10.000 richtigen sind.
Wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut, wie ja sich auch die, nicht nur jeder Einzelne irgendwie so verändert. Du hast schon gerade gesagt, dass es halt viel individuellere Lebensbedürfnisse gibt. Die Medienwelt hat sich auch sehr stark verändert. Ich würde das jetzt mal so als Always-On-Mentalität beschreiben. Da geht er ja am Rande auch mit ein. Und wie passen diese Influencer in diese neue Medienwelt und vielleicht auch welche Schattenseiten tun sich da auf?
Auch wenn der Influencer natürlich nicht 24 Stunden lang online ist. Manchmal sind sie live. Die meiste Zeit aber nicht. Geben Sie uns das Gefühl, immer für uns da zu sein. Weil natürlich hat ein Influencer, wenn er schon lange dabei ist, vor allen Dingen, viel Content da. Das heißt, ich kann mir, immer wenn ich Sehnsucht nach ihm habe, finde ich ihn im Netz. Das heißt, er ist für uns always on. Wir sind viel online und so kommt das zusammen. Was sind die Schattenseiten dieser Medienwelt? Das hat jetzt nicht direkt was mit Influencern zu tun. Aber natürlich muss jeder da auch ein bisschen auf sich selber achten. Das übt einfach sehr viel Druck auf einen aus, wenn man immer erreichbar ist oder das Gefühl hat, immer antworten zu müssen. Ihr kennt es wahrscheinlich selber, wenn ihr auf eurem Smartphone, auf dem Facebook-Button die kleine rote 1 oben habt, hat man irgendwie das Gefühl, ich will jetzt gucken. Wenn jemand was geschrieben hat von euren Freunden, dann wollt ihr auch direkt antworten. Und natürlich übt das Druck aus. Und ja, da muss jeder auf sich selber achten, dass man sich auch mal Offline-Zeit gönnt. Aber Das hat jetzt nicht direkt was mit Influencern zu tun.
Was würdest du denn sagen, sind, ich sag mal, neben Instagram, das ist glaube ich gesetzt, Snapchat auch, was sind so die wichtigsten Medienkanäle?
YouTube ganz klar noch. Also wie ihr sagt, Instagram und Snapchat auf jeden Fall, vor allen Dingen mit den Stories mittlerweile, auch mit der Stories-Funktion. YouTube ganz, ganz klar. Blogs durchaus auch, gerade wenn es ums geschriebene Wort geht und aber auch die Kombination von mehreren dieser Kanäle. Nicht jeder Influencer identifiziert sich ganz klassisch als Instagrammer oder als YouTuber. Viele sind auch auf mehreren Kanälen.
Das fand ich interessant. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die Blogs da so eine Art Hub sind, ja, und die anderen da so also angedockt sind, obwohl da auch wahrscheinlich viel mehr Buzz ist, aber dass das Blog immer dann doch noch so eine zentrale Rolle irgendwie spielt.
Nicht bei jedem, aber definitiv. Also für viele ist der zentrale Hub halt tatsächlich auch Instagram oder eine Website, die sich jetzt nicht klassisch als Blog definiert. Okay. Wir haben da gute Erfahrungen gemacht bei einem schönen Projekt in Kanada, Faith in North, mit den German Romas sind tolle Fotos bei entstanden und die machen viel auf Instagram, haben aber natürlich auch ihre eigene Website und da sind auch Filme bei entstanden, also Kooperationen mit Influencer, die den einen Kanal und den anderen bespielen, sind cool. Aber man kann natürlich auch kombinieren. Der eine ist eine YouTuber, der eine ist Blogger, der schreibt dann darüber. Ja, also ich glaube, das sind so die vier Großen. Und Facebook, gibt es Facebook-Influencer? Ich glaube nicht. Das ist für viele, ist auch das mittlerweile der zentrale Content-Hub. Obwohl ich immer sage, macht alles auf eurer eigenen Website noch zusätzlich, wenn es irgendwie geht.
Eine Diskussion, die es um Influencer auch immer gibt, das war ja auch teilweise mal richtig Schlagzeilen, weil dann immer die Landesmedienanstalten abgemahnt haben, weil es dann nicht korrekt gemacht wurde, ist das Thema Kennzeichnung von Werbung. Wie beobachtet ihr, dass die Zahl, die du eben genannt hast, dass nämlich sich ein großer Teil der Nutzer, der größte Teil der Nutzer, sich tatsächlich auch die Kennzeichnung der Werbung wünscht? Das finde ich sehr interessant. Ist das so die Zahl, die man dann irgendwie immer ein Unternehmen mit unter die Nase hält, weil die immer sagen, lieber nicht kennzeichnen oder wie passiert das hinter den Kulissen? Wie nehmt ihr das wahr?
Habe ich noch nicht einmal erlebt, dass ein Kunde, ein Unternehmen oder auch nur ein Influencer irgendwie angedeutet hat, hey, lass uns das mal über den Teppich kehren. Und unter den Teppich kehren. Und das rate ich auch jedem, ist immer so gut es geht zu kennzeichnen und im Zweifel doppelt. Es gibt viele Diskussionen gerade, reicht Hashtag Ad auf Instagram? Reicht das? Weiß jeder, was das bedeutet? Wahrscheinlich nicht. Mach lieber vorher Werbung oder Anzeige.
Die Frage ist, macht denn Hashtag Anzeige das kaputt, die Wirkung?
Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das viele Nutzer stört, denn es geht ihnen um den Inhalt. Und wenn der Inhalt gut ist und ihnen halt genau nicht versucht, irgendwas Komisches, Unpassendes auf seltsame Art und Weise unterzujubeln, stört es den Nutzer nicht, dass es eine Anzeige ist. Ich meine, Rückfrage, hat euch damals, auch wenn das jetzt sehr weit zurück ist, aber vielleicht auch nicht so weit, hat euch damals in der Zeitung eine Anzeige gestört, wenn ihr die cool fand oder wenn ihr gesehen habt, hey.
Als ich wusste, dass dann irgendwie hier die Computerspiele 10 D-Mark günstiger sind, war es natürlich super.
Genau das. Ja. Genau das ist es. Nur das Problem fängt an, wenn, und der Nutzer ist nicht dumm, wenn er merkt, okay, irgendwas ist hier komisch und man versucht mir hier was unterzujubeln, ohne das kenntlich zu machen. Deswegen rate ich immer, und das wird jedes professionelle Unternehmen und jede professionelle Agentur tun, kennzeichnen. Und wenn Influencer euch was anderes sagt, seid skeptisch.
Was glaubst du denn am Ende, ne? Sind Influencer ein Trend oder bleibt dieses Geschäftsmodell?
Das bleibt. Also wir reden ja jetzt auch hier nicht mehr von einer Entwicklung, die seit 3 Monaten besteht. Es wird sich weiter professionalisieren und wahrscheinlich wird sich der Markt auch nochmal konsolidieren. Und diejenigen, die das wirklich als Geschäftsmodell sehen und damit wirklich Geld verdienen wollen, die bleiben und die das professionell machen. Aber es bleibt. Es ist ein solider Markt mittlerweile. Und ja, ich glaube nicht, dass das
weggeht. Aber der Hype, warum auch? Höchstens der Hype drumherum.
Ja, also
also ich habe immer so den Eindruck, wenn der letzte Geschäftsführer von irgendeiner kleinen mittelständischen Klitsche auf dem Land sozusagen seinen einzigen Werbemitarbeiter losgeschickt hat, mach mal was mit Influencern, dann ist wirklich der Hype vorbei.
Es wird ein solider Baustein von Unternehmens- und Markenkommunikation. Natürlich. Irgendwann flippt niemand mehr aus, weil das Wort Influencer Relations oder Influencer Marketing fällt, sondern da wissen alle, was das ist. Man möchte es einbauen und dann ist es auch gut. Die Hypes und die einzelnen Influencer, das ist wieder eine andere Geschichte. Es werden immer mal wieder Größen aufkommen und Namen und dann wollen Leute mit ihnen zusammenarbeiten, natürlich. Aber dementsprechend wird der Markt dann wahrscheinlich auch immer mal wieder ein bisschen umgewirbelt.
Und warum die dann funktionieren, das haben wir jetzt von dir erklärt bekommen. Herzlichen Dank dafür, Carsten Christian von OSK.
Darf ich noch einmal kurz sagen, wenn man ihn nachlesen möchte?
Aber vollständig. Wollte ich auch gerade sagen.
Ach so, Entschuldigung. Es klang so nach Musik. Dann sag du.
Also die Studie, ne, ist ja ein PDF, kann man runterladen, um die 90 Seiten. Und das findet ihr im Blog von OSK auf osk.de/blog.
Wunderbar. Das ist ein Traum.
Carsten, Christian, danke für den Besuch heute Abend.
Dankeschön.
Herr Peller.
Ja.
Vatertag.
Sollen
wir eine Runde spielen?
Na gut.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Ich habe in meinem Bollerwagen ganz viele Männermedienfragen für dich mitgebracht,
ja,
Herr Peller.
Ich auch. Und noch. Das Bier ist schon weg.
Was, willst du anfangen?
Ich kann anfangen. Okay. Ich finde, ich habe nämlich erst bei dieser Frage habe ich überlegt, nehme ich es überhaupt mit rein in den Bollerwagen? Weil ist es jetzt eigentlich ein Männerthema oder nicht? Es geht um No Sports.
Ja.
Wurde ja in dieser Woche quasi das Aus bekannt gegeben. Das ist ja ein Ableger aus dem Elf-Freunde-Verlag. Und ich wollte gern von dir wissen, wie viele Ausgaben No Sports hat es eigentlich gegeben?
28.
Nein, viel weniger. 10.
Ah.
Nur 10.
Okay.
Naja, den Punkt kann ich dir nicht geben.
Okay, ich hab da nicht drauf geklickt auf den Artikel. Ehrlich gesagt, ich habe auch von der No Sports nichts gehört.
Aber wir haben darüber berichtet hier.
Wirklich?
Ja.
Ah, vielleicht war ich da gerade
mit dem Wir haben mit Philipp Köster gesprochen.
Ernsthaft?
Mhm.
Oh, da muss ich aber nochmal nachhören. So, Herr Perler, ich möchte jetzt von dir wissen, es gibt ja wirklich ich möchte mit dir über ein Lifestyle-Magazin reden für Männer mit Geschmack.
Ja.
Die Beef.
Ja.
Ja. Die Fleischzeitschrift.
Ja.
Und die ist wirklich toll. Ich möchte eigentlich von dir wissen, in welchem Jahr erschien denn die Erstausgabe?
Da muss ich mal überlegen. Ich kann dir schon mal ankündigen, ich habe mich für meine Fragen auch intensiv mit Beef beschäftigt.
Ja. Ach, jetzt hol nicht den Wikipedia-Artikel.
Nein,
den
mach ich nicht. Meine Hände sind vor dem Mikrofon. Ich habe auch kein nichts aus. Ich habe hier handschriftlich auf dem iPad, habe ich mir meine Fragen diesmal notiert. Ich würde sagen, Erstausgabe, wann Erscheinungsjahr? 2008.
2009.
Ah.
Dafür gebe ich den halben Punkt, Herr Peller. Weil es so nah dran ist, das ist so toll.
Musst du nicht. Aber ich nehme ihn. Hast du den Wikipedia-Artikel auch weggelegt?
Ja, den habe ich nicht da.
Gut. Ich frage dich auch was zu Beef. Mhm. Und zwar, es ist ein Männermagazin. Mhm. Jetzt ist aber so, das sage ich dir als kleinen Tipp dazu, es sind nicht 100% der Leserschaft sind Männer. Wie viel Prozent der Leser sind denn nach Erhebungen von Beef Männer?
72,4%.
Das ist ganz schön gut, aber es sind 81%.
Ah!
Das ist eigentlich mehr, als ich dachte.
Ja, das ist tatsächlich deutlich mehr.
Ich weiß nicht, ich glaube, den Punkt kann ich dir...
Nee, den,
mehr als
10%,
den gebe ich dir nicht.
Das ist schon okay. Ich habe ja eine persönliche Männertagsgeschichte, Vatertagsgeschichte mit Harald Martenstein. Ich habe mal zum Vatertag hat er eine Kolumne geschrieben, wer sich darüber aufregt, wie Männer losziehen und mit dem Bollerwagen rumbollern und Alkohol trinken und laut sind. Mhm. Und da habe ich ein Interview mit ihm gemacht, damals noch beim Campusradio. Und darüber haben wir gesprochen, ich weiß auch gar nicht warum. Auf jeden Fall habe ich ihm gesagt, dass eigentlich für Studenten jeden Tag Vatertag ist. Und da musste er sehr lachen. Ich möchte von dir wissen, für welche Tageszeitung schreibt er denn in der Sonntagsausgabe regelmäßig seine Kolumne? Ich meine, das, wo er so für die deutschen überregionalen Sachen schreibt, das kennen wir, aber für welche Tageszeitung schreibt er?
Für welche Tageszeitung? Sonntags?
Ja, das ist genau. Aber eigentlich ist sie eher für ihre Wochentagsausgaben bekannt.
Dann für die... Aber was?
Ich gebe den Tipp Berlin.
Dann Welt. Welt am Sonntag.
Tagesspiegel.
Ah, ja, so. Welt passt auch nicht.
Nee, passt
nicht. War blöd Pähler.
Blöd Pähler.
Wirklich genau. Blöd
so, Herr Pähler, wir müssen in 25 Sekunden raus sein. Was hast du noch eine Frage?
Dann frage ich dich, sag nach dem Männermagazin im Fernsehen schlechthin, der Sportschau. 57 Moderatoren gab es seit der Gründung. Wie viele davon waren Frauen?
2.
Nein, 9. Ah, krass, oder? Hätte ich nie gedacht.
Das ist,
ich finde es auch nicht gut, aber...
Das war bei... Was denn, dass es zu wenige sind?
Das kommentiere ich nicht weiter. Besser ist, mach lieber Schluss.
Das machen wir. Ich glaube, wir haben beide nicht gewonnen bei der Männertagsausgabe.
Ich glaube auch nicht. Macht aber nichts.
Und bis dahin hören wir uns nächste Woche wieder und wünschen noch eine
mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.